Ja, dann darf ich euch herzlich begrüßen zu unserem heutigen Bibelabend. Ich möchte als Einleitung ein Wort lesen, das der Hiob gesagt hat, in Hiob 27, Vers 6, das mich sehr beeindruckt hat, auch vom Zeugnis vom Hiob. Er sagt: Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage. Das sind sehr beeindruckende Worte vom Hiob, wo auch gute Lehre sind, dass er probiert hat, seine Tage mit einem guten Gewissen auch zu beenden. Und der Hiob war in der Tat ein untadeliger Mensch, auch im Urteil Gottes. Es hat können wie ihn gegeben auf der Erde, heisst es im Buch Hiob. Aber wir wollen anfangen noch mit dem Lied 121. Das drängt sich fast ein bisschen auf, wenn wir das Buch Hiob anschauen. Dass wir das Lied 121 singen. Ich danke dir für alle Schwierigkeiten. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke vielmals für den heutigen Abend, dass wir zusammenkommen können, als Geschwister, dass wir auch dein wunderbare Wort haben dürfen, dass wir heute wieder in ein Buch hineinschauen dürfen, aus deinem Wort, das Buch Hiob, wo uns so viel auch offenbart, auch gerade über das Leiden der Gerechten, von der Gläubigen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, einfach das auch zu verstehen, dass wir etwas mitnehmen daraus, dass es uns stärken und ermutigen, auch in allen Schwierigkeiten immer wieder an dir festzuheben. Ja, und auch das zu erleben, was wir gesungen haben, dass sie uns noch mehr an dich auch binden tun. Ja, danke auch für das Vorbild vom Hiob, wo wir auch anschauen können, wo du schlussendlich auch gerecht gesprochen hast und dass wir das Zeugnis auch haben dürfen. Und so bitten wir um deinen Segen, auch für den Abend, auch für unsere Lieben, die daheim sind, wenn wir bitten, dass du sie stärkst und segnest am heutigen Abend. Amen. Ja, mit dem Buch Hiob stehen wir am Übergang von den Geschichtsbüchern zu den sogenannten Weisheitsbüchern. Dazu gehören ja nebst Hiob auch die Psalmen, die Sprüche, der Prediger und das Hohelied. Und bisher haben wir uns mit den Geschichtsbüchern befasst, die meistens auch gut verständlich waren. Die poetischen Bücher verstehen wir nicht immer sofort auf den ersten Blick. Oft müssen wir etwas mehr darüber nachdenken und darin forschen. Und in den Geschichtsbüchern, da ging es mehrheitlich um das Kollektiv, meistens um das Volk Israel. Und in den Weisheitsbüchern ist das etwas anders. Da geht es um den Glauben und den Wandel des Einzelnen. Es geht um persönlichen Glauben, um Hoffnung, Treue und Gottesfurcht des Einzelnen. Und eine passende Zusammenfassung habe ich gefunden in Psalm 11, Vers 3 und 4. Das möchte ich uns lesen, einfach allgemein zur Weisheitsliteratur. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Und im weiteren Verlauf dieses Psalmes steht, dass der Herr den Gerechten prüft und dass dieser sein Angesicht schauen wird. Das ist das, was Hiob auch erlebt hat. Und so wollen wir eintauchen in das Buch Hiob. Der Verfasser des Buches wird uns nicht genannt. Die jüdische Überlieferung meint, dass Mose das Buch geschrieben habe. Und andere vermuten Salomo als Verfasser, weil er die zentrale Figur der Weisheitsliteratur war. Aber es ist offenbar nicht so wichtig für uns zu wissen, wer das Buch geschrieben hat. Wir wissen auch nicht, wann das Buch entstand, auch wenn die Sprache darauf hindeutet, dass Hiob sehr früh, vermutlich als erstes biblisches Buch, geschrieben worden ist. Was wir vermutlich ausschließen können, ist, dass Hiob selbst das Buch geschrieben hat, weil sein Unwissen über die Ereignisse im Himmel eben vorausgesetzt wird, dass er wusste nicht davon. Es ist ja sehr interessant, dass der Herr dem Autor Dinge offenbarte, die kein Mensch sehen konnte. Aber wir lesen sehr interessante Worte von Hiob. Ich möchte das lesen aus Hiob 19, Vers 23 und 24. Das war ein Wunsch von Hiob, der sich erfüllt hat. Hiob 19, ab Vers 23. O, dass doch meine Worte aufgeschrieben o dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Das hat sich erfüllt. Wir können Hiobs Gedanken nachlesen, alles, was er gesagt und erlebt hat. Das Buch trägt den Namen der Hauptperson und da finde ich immer interessant, was ein Name bedeutet. Und jetzt habe ich nachgeschaut und habe mindestens 3 Bedeutungen gefunden zu diesem Namen und alle sind sehr interessant. Erstens die Bedeutung, wo ist der Vater? Das war ja genau die Frage, die Hiob in seinem Leiden gestellt hat. Und an einer anderen Stelle habe ich gelesen, das könne auch abgeleitet sein vom hebräischen Wort für einen Verfolgten oder Bedrängten oder Gezüchtigten. Und dann eine dritte Theorie, einige leiten den Namen auch aus dem Aramäischen ab, wo es ein verwandtes Wort gab mit der Bedeutung Buße. Dann wäre Hiob der Bußfertige. Und alles stimmt ein bisschen von diesen Bedeutungen der Namen, die das haben könnte. Wir finden auch verschiedene Anhaltspunkte, wann Hiob gelebt haben könnte. Alles und in allem gehen wir am besten davon aus, dass er etwa zur Zeit von Abraham plus minus 2 bis 3 Generationen gelebt hat, also ungefähr 2000 vor Christus. Wir finden im Buch selber Hinweise auf die Sintflut, aber nicht auf die Geschichte von Israel mit dem Exodus oder der Gesetzgebung. Und dann sehen wir auch, dass Hiob als Hauspriester selbst Brandopfer darbrachte, was im Gesetz ja verboten wäre. Das durften nur die Leviten tun. Es gab auch keine Unterscheidung der Opfer, wie es im Gesetz vorkommt, sondern es gab einfach die Brandopfer. Und die Brandopfer waren eben das Opfer in 1. Mose. Und ab 2. und 3. Mose kamen weitere Opfer auch dazu, gerade für das Sündenbekenntnis. Auch die Geldwährung Kesita wird im Buch erwähnt, die kommt auch vor im Bericht über Jakob. Und auch sehr interessant, dass der Reichtum eben nicht am Gold oder am Silber gewogen wurde, sondern am Viehbestand. Das war auch ein deutliches Zeichen der damaligen Zeit. In Hiob 42 lesen wir, dass er nach seiner Prüfung noch 140 Jahre lebte. Und wenn er auch seine Lebensjahre doppelt zurückerstattet erhielt, wie alles andere auch, dann musste er 210 Jahre alt geworden sein. Und das war die Lebenserwartung von Terach, dem Vater von Abraham. Und so gibt es verschiedene Hinweise, auch die Namen. Es werden unter den Nachkommen von Abraham oder von Abrahams Bruder Nahor oder von Esau Hinweise auf die Namen aus dem Buch Hiob gegeben. Hiob lebte in Uz, das lag in Edom, und ein Enkel von Sem hieß Uz, aber auch ein Neffe von Abraham hieß so. Und auch ein Neffe von Abraham hieß Bus und so weiter. Bus war Elihu, war ein Busiter, und so deuten die Namen alle etwa auf diese Zeit hin, also dass zu dieser Zeit das Buch geschrieben wurde. Der oder die Empfänger des Buches werden uns nicht genannt. Als einziges Buch des Alten Testaments spielt Israel in Hiob keine Rolle, wenn auch einige Ausleger in Hiobs Erleben eine Typologie zum Erleben von Israel sehen. Aber Israel ist nicht das primäre Thema des Buches. Angesprochen sind vielmehr alle gottesfürchtigen Menschen, Heiden und Juden. Und die Fragen, die im Buch Hiob behandelt werden, beschäftigen die Gerechten aller Zeiten. Nämlich, warum müssen die Gerechten leiden? Warum lässt Gott zu, dass Gerechte leiden? Auch woher kommt das Leiden und welchen Sinn hat es für die Gläubigen? Wo ist Gott im Leiden? Warum antwortet er nicht? Warum greift er nicht ein? Solche Fragen sind zeitlos und beschäftigen eben auch Hiob. Und die Antwort darauf finden wir nicht in den Erklärungen der Menschen, sondern sie ist bei Gott verborgen. Hiob deutete das an in Hiob 28. Er sagte, kein geschaffenes Wesen besitzt die Weisheit, mit der er Gottes Handeln verstehen und erklären könnte. Und im Buch Hiob sehen wir, wie es zum Leiden kam und wohin das Leiden im Leben von Hiob führte. Aber trotzdem werden nicht alle Fragen nach dem Warum des Leidens beantwortet. Das werden wir noch sehen. Es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis, warum Gerechte leiden müssen. Es gibt ja viele Gründe dafür, die wir aufzählen könnten. Zum Beispiel, es ist Gottes Erziehung. Oder wir erfahren im Leiden Gottes Trost und können diesen auch weitergeben. Oder wir werden zubereitet für etwas. Oder Paulus litt, damit er bewahrt wurde vor Sünde und so weiter. Aber nicht immer findet man eine solche einfache Antwort, wie wir es gerne hätten. Und trotzdem ist das Buch Hiob ein Trostbuch gerade im Leiden. Oft versteht man Hiobs Gedanken erst, wenn man selbst in so einer Leidenssituation ist. Mir ging es so, dass ich am meisten Profit aus diesem Buch gezogen habe, als ich selbst in einer Lebenskrise war. Dann verstand ich es richtig gut. Wir wollen einige Besonderheiten des Buches miteinander anschauen. Hiob ist mehrheitlich in poetischer Form geschrieben. Das betrifft den Hauptteil ab Kapitel 3, Vers 1 bis 42, Vers 6. Und der Rahmen rundherum ist erzählend in Prosa geschrieben. Und wegen dieser poetischen Form ist Hiob für die Übersetzer eines der anspruchsvollsten Bücher gewesen. Von Luther heißt es, dass er teilweise in 4 Tagen nur 3 Zeilen übersetzen konnte. Und er sagte, wollte man es überall Wort für Wort verdeutschen und nicht zumeist nach dem Sinn, so würde es niemand verstehen können. Und deshalb finden wir auch so viele verschiedene Übersetzungen, gerade des Buches Hiob. Wir werden die jüdische Poesie etwas detaillierter bei den Sprüchen anschauen. Für heute möchte ich nur sagen, dass die jüdische Poesie weniger auf Reimen aufbaut wie im Deutschen, sondern vielmehr auf Versen, in denen im zweiten Teil jeweils ein Gedanke aus dem ersten Teil wieder aufgenommen wird. Oder im zweiten Teil ein Gegensatz zu dem gesagt wird, was im ersten Teil steht. Das ist das Versmaß im Hebräischen. In der Bibel der Juden finden wir Hiob unter den Schriften, und zwar an 3. Stelle nach Psalmen und Sprüche. Und Hiob ist nebst Ruth das einzige Buch, das nach einem Nichtjuden benannt ist. Hiob kommt später noch 2-mal in der Bibel vor. In Hesekiel 14 wird im Zusammenhang mit Israels Bosheit gesagt, dass die Gerechten Hiob, Daniel und Noah nur ihre eigene Leben retten könnten durch ihre Gerechtigkeit, aber nicht die Leben anderer oder ihres Volkes. Und die 2. Erwähnung von Hiob wollen wir lesen, weil die sehr interessant ist, in Jakobus 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Ist mir neu aufgegangen, auch der Zusammenhang des Jakobusbriefes. Jakobus 5, Vers 11. Zuerst sagt er in Vers 10, die Brüder sollen sich die Propheten als Vorbild nehmen des Leidens und der Geduld. Und dann sagt er, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Also da wird uns Hiobs Ausharren als Vorbild gezeigt. Wir sollen sein Ende betrachten und erkennen, dass der Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Und das ist interessant, wenn wir den Jakobusbrief betrachten. Der Jakobusbrief beginnt mit der Aussage, dass wir es für lauter Freude achten sollen, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten. Denn die Anfechtung führt zur Bewährung, zum Ausharren und das macht uns vollkommen. Und das sieht die menschliche Weisheit nicht. Und deshalb kommt als nächstes im Jakobusbrief, dass wir um Weisheit bitten sollen, ohne zu zweifeln. Und dann steht in Jakobus 1 auch noch, dass wer die Anfechtung erduldet, die Krone des Lebens erhalten wird. Und Hiob hatte dieses Wissen noch nicht, aber er ist eine Veranschaulichung für dieses Wissen. Dann wird das Buch Hiob auch 2-mal zitiert im Neuen Testament. In Römer 11, Vers 35 wird aus der Rede Gottes in Hiob 41, Vers 3 zitiert. Dort steht in diesem Lobpreis, den Paulus vorbringt, wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Ein Zitat aus dem Buch Hiob. Und in 1. Korinther 3, Vers 19, da wird interessanterweise Eliphas zitiert, aus Hiob 5, Vers 13, Eliphas sagte, er fängt die Weisen in ihrer List. Das gehörte zu Paulus Argumentation, wie töricht die Weisheit dieser Welt vor Gott ist. Interessant sind auch die Namen Gottes. In der Einleitung und im Schlussteil wird der Name Jahwe erwähnt. Und in den Reden von Hiob und seiner Freunde nicht. Vielmehr reden sie immer von El Shaddai, das bedeutet Gott der Allmächtige. Und das war der Name Gottes, den er Abraham geoffenbart hat. Aber in Kapitel 38 offenbarte Gott sich Hiob und dann brauchte er seinen Bundesnamen, den Namen aus 2. Mose. Er nannte sich Jahwe, der Herr, der ich bin. Und die Verwendung dieses Namens wäre natürlich auch ein Argument für eine Verfasserschaft von Mose, der die Einleitung und den Schluss geschrieben haben könnte, wo eben diese Namen Jahwe auch vorkommen. Und im Zwischenteil, als Hiob und seine Freunde redeten, finden wir nur den Namen aus 1. Mose, also El Shaddai. Interessant im Buch Hiob sind auch die vielen Hinweise auf die Tierwelt, auf das Klima, auf das Wetter und so weiter. Es gibt sehr erstaunliche Erkenntnisse, welche die Menschheit erst viel später entdeckte. Zum Beispiel wird die Erde als Kugel und als im Kosmos schwebend gesehen. Das wusste ja die Menschheit lange Zeit nicht. Und Hiob 38, Vers 16 berichtet sogar von unterozeanischen Quellen. Und diese wurden erst im Jahr 1973 von Menschen entdeckt, dass es so etwas gibt. Aber das Buch Hiob schrieb schon 2000 vor Christus darüber. Es könnte sogar von Eiszeiten die Rede sein. Kein anderes Buch in der Bibel redet so viel über Eis und Schnee, obwohl Südjordanien, wo das Buch spielt, heute eine der heißesten Regionen der Welt ist. Aber immer wieder Eis und Schnee. Und mit einer großen Wahrscheinlichkeit finden wir im Buch Hiob auch Dinosaurier und der Behemoth und Leviathan, die der Herr schildert in Hiob 40 und 41, verstehen wir am besten eben die größten Land- und Wasserdinosaurier. Solche Tiere gibt es heute nicht mehr, das merkt man schnell, wenn man diese Beschreibung auch liest. Und etwas wurde mir auch groß beim Lesen des Buches. Wir sollten nicht vergessen, dass Hiob kein einziges biblisches Buch kannte. Also seine Erkenntnis beruhte einzig auf seiner Erfahrung und auf das, was Gott ihm direkt gesagt hatte. Und vieles, was er sagte und wusste, war eben noch Stückwerk. Einige Beispiele. Hiob wusste fast gar nichts über die Zukunft, über das Leben nach dem Tod. Er kannte keinen Mittler, Jesus Christus. Er kannte auch das Vorbild des Leidens des Herrn Jesus nicht. Er kannte keinen ersten Petrusbrief mit dessen Blick auf das Leben der Gläubigen. Im Gegenteil, im Alten Testament war dieses Denken verbreitet: Gehorsam führt zu Segen auf dieser Erde und Ungehorsam wird auf dieser Erde bestraft. Das bedeutet, Hiob wurde bestraft, folglich war er ein Ungehorsamer. Und an diesem Gedankengang verzweifelte Hiob. Und bis heute beobachte ich das Denken immer wieder, sogar bei Kindern Gottes. Sie fühlen sich als Bestrafte und verstehen nicht, warum Gott sie scheinbar ohne Grund leiden lässt. Und als letzte Besonderheit möchte ich noch auf die Auslegungsebenen zu sprechen kommen. Zuerst sollten wir Hiob als wahre Geschichte, also als eine historische Tatsache auslegen. Das ist immer das Erste. Und als Zweites sollen wir das Buch Hiob als Belehrung für alle Gläubigen sehen. Es geht um zeitlose Wahrheiten über das Woher und das Wozu des Leidens. Es ist ein Trostbuch im Leiden. Das kann ich aus eigener Erfahrung auch so sagen. Übrigens habe ich gelesen, dass nur nebenbei, dass man im 2. Jahrhundert das Buch Hiob während der Passionswoche las. Man sah Hiob als Typus für das Leiden des Herrn Jesus und auch für das Leiden der Gläubigen in einer Zeit der Verfolgung. Und die dritte Auslegungsebene, man kann das Buch auch prophetisch verstehen. Hiobs Geschichte zeigt ein Stück weit auch den Weg Israels. Hiobs Drangsal durch Satans Schläge, seine Sehnsucht nach einem Mittler, zuletzt seine Begegnung mit dem Herrn, seine Selbsterkenntnis und Buße und Wiederherstellung, bis er zum Segen auch für andere wurde. All das wird zuletzt auch das Volk Israel erleben. Die Gliederung des Buches, die ist relativ einfach. Ihr findet sie auf dem Blatt. Es beginnt mit Hiobs Prüfung und seinem Weg vom Glück ins Unglück. Dann finden wir Hiobs Auseinandersetzungen mit seinen drei Freunden in drei Gesprächszyklen. In Kapitel 32 bis 37 Elihus Reden. Er bereitete Hiob auf Gottes Reden vor. Und zuletzt antwortete der Herr Hiob in den Kapiteln 38 bis 41. Und im Schlusskapitel finden wir Hiobs Buße und sein Weg vom Unglück zurück ins Glück. In wenigen Worten würde ich das Buch überschreiben mit die Ursache und der Sinn des Leidens des Gläubigen. Es geht um das Woher und das Wozu des Leidens. Und vermutlich ist es eine der am schwersten zu beantwortenden Fragen des irdischen Lebens. Wozu leiden wir? Woher kommt das Leiden? Wir wollen anhand der verschiedenen Sichtweisen in diesem Buch dieser Frage auf die Spur gehen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch kurz auf Hiobs Person eingehen. Ich möchte Hiob 1, Vers 1 bis 3 mit uns lesen, den Beginn des Buches. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Also Hiob war ein sichtbar gesegneter Mensch, er war wohlhabend, einflussreich und mit einer guten Familie gesegnet. Und vor allem war er ein gerechter, ein untadeliger, das Wort bedeutet auch ein vollkommener Mann. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Und der Herr gab dieses Urteil selbst 2-mal über Hiob ab. Ja, er sagte sogar, dass keiner auf der Erde Hiob gleich war. Und wenn Hiob später seine Untadeligkeit betonte, dann tat er das in Übereinstimmung mit Gottes Urteil. Hiob war gerecht in seinem Reden. Er war gerecht in seiner Sexualität und ehelichen Treue. Er war gerecht als geistliches Familienoberhaupt, in der Barmherzigkeit und in seiner persönlichen Gerechtigkeit. Er verleugnete Gottes Worte nicht und sein Gewissen klagte ihn über keinen seiner Tage an. Hiob sagte, dass er nicht sündlos war. Er wusste das genau, aber er war der weltweit gerechteste Mann seiner Zeit. Und selbst im größten Leiden versündigte er sich nicht, werden wir noch lesen. Und so beginnen wir mit der Sichtweise der unsichtbaren Welt. Das Buch Hiob zeigt uns, wie kaum ein anderes Buch, einen Blick in die Vorgänge im Himmel. Einen solchen Dialog zwischen Gott und Satan finden wir nirgends sonst in der Bibel. Ich lese Hiob 1 weiter ab Vers 6. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob betrachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan: Siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Also wir finden in diesen Versen eine Antwort auf das Woher des Leidens von Hiob. Grundlage für Hiobs Leiden war eine Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt zwischen Gott und Satan. Und auch wir wissen nicht, was in der unsichtbaren Welt über uns gesagt wird. Ich habe gedacht, es wäre schön, wenn der Herr ein ähnliches Lob über mich sagen würde, wie über Hiob. Wird er vermutlich nicht. Aber dies kann auch zu schweren Prüfungen führen. Also Hiobs Leiden war eine Folge seiner Treue. Und es ist ja ganz interessant, dass Gott selbst die Aufmerksamkeit auf Hiob lenkte und somit die Prüfung ausgelöst hat. Im Wissen, dass Hiobs Glaube dadurch nicht zerstört, sondern eben letztendlich gestärkt wird. Und Hiob ahnte das ein Stück weit, er ahnte etwas davon. Ich möchte dazu Hiob 23, Vers 10 lesen. Hiob sagte, ja, er kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Wir lernen aber auch einiges über Satan in diesen Kapiteln. Sein Name bedeutet der Widersacher oder der Ankläger. Er hat Zugang zum Thron Gottes und das wird so bleiben bis in die Mitte der Trübsalszeit, gemäß Offenbarung 12. Und dort verklagt er die Gläubigen, die Gerechten. Aber Satan ist nicht allgegenwärtig, sondern er durchstreift die Erde und er muss dem Herrn Bericht erstatten. Wir lesen auch, dass seinem Wirken Grenzen gesetzt sind. Er durfte nur so weit gehen, wie Gott es zuließ. Und zuletzt erfahren wir, die Prüfung war auch zeitlich befristet. Wie gesagt, ist Satan der Verkläger der Gläubigen. Er hasste Hiob wegen seiner Treue. Und so hasst er heute noch jedes treue Kind Gottes und er verklagt sie. Und im Fall von Hiob lautete seine Anklage, Hiob dient Gott nur um seines eigenen Vorteils willen. Würde er geprüft werden, dann würde er seine Gerechtigkeit aufgeben. Hiob sei quasi ein Heuchler. Satan konnte Hiobs Gerechtigkeit nicht angreifen, aber er konnte seine Motive in Frage stellen und das tat er. Aber wir sehen, dass selbst Satan eben den echten Glauben Hiobs nicht zerstören konnte. Nach Hiob 2 tritt Satan nicht mehr auf, er ist besiegt. Er spielt auch keine Rolle mehr für das, was nachher noch geschah, für das, was Gottes Absichten entsprach. Interessant ist, dass kein Mensch bei dieser Szene dabei war. Hiob und seine Freunde, sie wussten nichts von dieser Sichtweise. Und deshalb gingen sie alle von Anfang an von falschen Annahmen aus. Und so ließ der Herr das Leid Hiobs zu. Wir kennen das sehr gut. Zuerst den Raub allen Besitzes, dann den Raub der Gesundheit. Hiobs Krankheit wird immer wieder in den schrecklichsten Tönen beschrieben. Und so erlebte Hiob die ganze Wut Satans und das dauerte mehrere Monate lang. Es waren 7 Prüfungen. 3-mal materieller Verlust, dann der Verlust seiner Kinder, der Verlust der Gesundheit, der Spott seiner Ehefrau und zuletzt die Anklagen seiner Freunde. Und besonders traurig ist die Rolle von Hiobs Frau. Satan rührte sie ja nicht an, aber er verwendete ihre Sichtweise gegen Hiob. Sage Gott ab und stirb, sagte sie. Aber Hiob hielt auch diesem Angriff stand. Leider finden wir nachher keine weiteren Worte von Hiobs Frau mehr in diesem Buch. Ja, sein Leben wurde um 180 Grad gedreht. Er verlor alles, auch seine Ehre. Er erlebte Spott und Demütigung. Und damit kommen wir zu Hiob. Wie verhielt sich Hiob? Wie war seine Sichtweise? Verhielt er sich so, wie der Verkläger es behauptet hatte? Wir wollen dazu lesen, Hiob 1, Vers 20 bis 22. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin geben. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Also Hiob trauerte und er gab Gott die Ehre. Hiob war zusammen mit Abraham der erste Anbeter der Bibel. Abraham betete an, als er sein Liebstes hingeben sollte. Und Hiob betete an, nachdem er alles verloren hatte. Er unterwarf sich dem Willen Gottes. Das ist die wahre Bedeutung von Anbetung. Und dann haben wir gelesen, dass Hiob nicht sündigte in allem Leiden. Er hielt an seinem Gott fest. Ähnliche Worte finden wir auch nach der zweiten Prüfung, als Satan Hiobs Gesundheit antastete. Aber dann kommt Kapitel 3. Wir lesen, wie Hiob sein Leid beklagte und den Tag seiner Geburt verfluchte. Er wäre lieber tot gewesen, als diese schrecklichen Qualen zu erleben. Wir können das ein Stück weit verstehen. Und dann rang Hiob darum, den Sinn seines Leidens zu verstehen. Seine Not war, dass er gerecht war und trotzdem litt. Denn in den Augen seiner Zeit galt er als von Gott gerichteter Sünder. Für Hiob ging diese einfache Gleichung, Strafe für Sünde, Lohn für Gehorsam, die ging nicht mehr auf. Und da sehen wir auch einen Unterschied zum Neuen Testament. Im Alten Testament war Leiden eine Schande. Und für uns mit unserem Wissen heute ist es eine Ehre. Aber leider beurteilen viele das Leiden immer noch oft als ein Verlust von Gottes Zuneigung. Hiob wusste zwar, dass er ein Sünder war, aber er bestritt in Übereinstimmung mit Gottes Urteil, dass diese Sünden der Grund für sein Leiden waren. Das stimmte nicht. Aber diese Gedanken ließen Hiob zweifeln an Gottes Gerechtigkeit und Erbarmen. Er verstand Gottes Wege nicht. Und dann kamen noch seine Freunde dazu, die vergrößerten seine Not zusätzlich, weil sie behaupteten, Hiob, du leidest wegen deiner Sünde. Und deshalb suchte Hiob Gegenargumente. Er stellte fest, dass nicht immer automatisch den Gottlosen schlecht geht und den Gerechten gut. Und er versuchte seine Gerechtigkeit anhand seiner guten Taten zu beweisen. Und damit hatte Hiob zwar recht, aber seine Fragen wurden nicht beantwortet damit. Hiob richtete sich an seine Freunde, er versuchte sie zu widerlegen, er beteuerte seine Unschuld und er kritisierte sie für ihr fehlendes Mitgefühl und ihre Kälte in ihren Ratschlägen. Er richtete sich immer wieder an Gott. Hiob befragte ihn immer wieder über das Warum seines Leidens. Zum Beispiel fragte er, warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Oder er fragte Gott, warum vergibst du meine Übertretung nicht und überlässt mir nicht meine Schuld und erlässt mir nicht meine Schuld? Und so weiter. Und teilweise klingt es wie ein Monolog, in dem Hiob über sein Schicksal einfach klagte, sich von Gott ungerecht behandelt fühlte. Er dachte über seine herrliche Vergangenheit nach und über seine schreckliche Gegenwart und er wünschte sich den Tod als Lösung. Aber nach meinem Verständnis das Schlimmste für Hiob war, dass er das Gefühl hatte, die Beziehung zu seinem Gott verloren zu haben. Er litt unter dem Schweigen Gottes und unter dem Gefühl der Gottesferne in seinem Leiden. Ich möchte dazu lesen, Hiob 30, Vers 19 bis 21, wie Hiob das ausdrückte. Er hat mich in den Kot geworfen und ich bin wie Staub und Asche geworden. Ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da und du beobachtest mich. Du hast dich mir in einen unbarmherzigen Feind verwandelt. Mit deiner gewaltigen Hand widerstehst du mir. Ja, Hiob klagte zwischendurch Gott an. Einige Worte können wir durchaus als ungebührlich oder als offene Anklagen Gottes bezeichnen. Hiob fühlte sich Gott gegenüber im Recht. Aber was mir aufgefallen ist, ich möchte Partei für Hiob ergreifen. Hiob war der Einzige, der nicht nur über Gott sprach, sondern in seiner Not auch mit ihm direkt redete. Er wusste, dass nur er ihm helfen konnte. Und er wünschte sich Antwort vom Allmächtigen, bis zuletzt. Und wir sehen immer wieder Hiobs Hoffnung auf den Herrn. Da möchte ich uns als Beispiel die, ja, vermutlich herrlichste Passage des Buches lesen. Wir kennen sie gut, Hiob 19, Vers 25 bis 27. Hiobs Hoffnung. Das wünscht er sich, dass aufgeschrieben wird, diese Worte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Das ist eine erstaunliche Aussage für einen Mann, der noch kaum biblische Lehre kannte. Er hatte noch kein Buch der Bibel. Die Lehre der Auferstehung war noch ziemlich unbekannt zu seiner Zeit. An anderer Stelle wünschte sich Hiob einen Mittler und Fürsprecher, der ihn mit Gott versöhnte. Er schaute unter Tränen auf zu Gott und erwartete, dass er ihm Recht verschafft. Und dann möchte ich noch einen Höhepunkt in Hiobs Reden lesen. Das ist seine Sicht auf die Weisheit, die kein sterblicher Mensch finden kann. Da müssten wir eigentlich das ganze Kapitel 28 lesen. Ich lese da einfach ein paar Auszüge. Ich beginne in Vers 12, Hiob 28, Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht, und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Dann Vers 17. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie, und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Vers 23. Gott hat Einsicht in ihren Weg, und er kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zum Menschen, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Da könnten wir viel dazu sagen. Ich möchte das einfach so stehen lassen. Ich möchte weiterfahren mit der Sicht der Freunde Hiobs. Wer waren sie? Eliphas kam aus Teman in Edom. Ein Sohn Esaus hieß auch Eliphas. Sein Name bedeutet, mein Gott ist wie Feingold. Und er sagte auch zu Hiob, dass Gott solches Feingold für Hiob sein werde, wenn er einmal zu ihm umkehren werde. Eliphas vertraute vor allem auf seine Erfahrung. Er redete, was Gott ihm geoffenbart und was er erfahren habe, behauptet er. Und er war der Wortführer, vermutlich auch der älteste der drei Männer. Der zweite war Bildad, sein Name bedeutet Sohn des Streits, und so trat er auch auf. Er kam aus einem Ort, der nach einem Sohn von Abraham benannt war. Und er bezog sich sehr oft auf die frühere Generation und auf die Tradition. Und Zophar war der dritte, sein Name bedeutet Zwitschern. Auch das passt, er war sicher der unüberlegteste der drei Freunde. Er zwitscherte viel Lärm, könnte man sagen. Er vertraute auf sein eigenes Urteil und auf seine eigene Einsicht. Und Hiobs Freunde taten das Beste zuerst. Sie kamen, um Hiob zu trösten, und sie schwiegen. Sie saßen bei ihm und teilten still sein Leiden. Aber als sie ihren Mund auftaten, da war ihre Weisheit zu Ende. Sie wurden zu Hiobs Anklägern. Und ihre Sicht kann in etwa so zusammengefasst werden. Sie sagten, Hiob, der Grund für dein Leiden ist deine überaus große Sünde. Kehre um davon, dann wirst du geheilt. Und ihre Logik war ganz einfach, der gerechte Gott, er belohnt den Gerechten und er straft den Sünder. Hiob litt, folglich war er ein Sünder und sein Leiden war eine verdiente Strafe Gottes. Und deshalb, was mussten sie tun? Sie mussten einfach Hiob überführen, dass er ein schlimmer Sünder war, damit er seine Sünde bekennen und davon umkehren konnte. Und dann würde sich Gott ihm wieder zuwenden. Eliphas bringt das auf den Punkt in Hiob 4, Vers 7 und 8, bereits ganz am Anfang seiner Reden. Er sagte zu Hiob: Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil säen, die ernten es auch. Oder dann in Kapitel 22, Vers 4 und 5, noch so ein Müsterchen. Er sagte zu Hiob: Straft er dich etwa wegen deiner Gottesfurcht und geht er deshalb mit dir ins Gericht? Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? Und dann stellt er Behauptungen auf, was Hiob alles getan haben soll. Bildad ging noch weiter, er behauptete, dass Hiob auch unbußfertig sei. Und Zophar meinte sogar, Hiob hätte eine noch schlimmere Strafe verdient. Und deshalb beschrieben alle drei immer wieder die Gottlosen und ihr Schicksal. Zu Beginn ganz sanft, dann immer offener klagten sie Hiob an, dass er ein solch gottloser Sünder sei. Und ihre Anklagen wurden immer bösartiger und bösartiger, zuletzt bis zu schlimmster Verleumdung. Ja, Eliphas, Bildad und Zophar verstanden sich als Anwälte Gottes, aber sie lagen alle falsch. Ihre überhebliche Haltung, dass nur Ungerechte wie Hiob leiden und es den Gerechten wie ihnen automatisch gut gehe, die war völlig verkehrt. Ihre Ratschläge klangen sehr schön, sehr fromm. Suche Gott, verwirf die Züchtigung Gottes nicht, nimm Belehrung an, entferne das Unrecht aus deinem Leben. Aber es war wertlos für Hiob. Ja, noch mehr, ihr fehlendes Mitleid war zutiefst verletzend für Hiob und darüber hinaus auch eine Versuchung für seine Gottesfurcht, sagte Hiob. Und was sagte der Herr am Ende über sie? Ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Aber interessant ist, Hiobs Freunde, sie sagten nicht nur Unwahrheiten, sie sagten auch viel Wahres und Gutes. Es waren gottesfürchtige Männer. Sie redeten wunderbare Worte über den allmächtigen Gott. Ich möchte uns so ein Müsterchen lesen von Bildad in Hiob 25, Vers 4. Bildad sagte: Wie kann aber der Sterbliche gerecht sein vor Gott? Und wie will der rein sein, der von der Frau geboren ist? Das ist eine gute Frage. Es ist eine Wahrheit. Und Paulus zitierte sogar Eliphas im 1. Korintherbrief. Also sie sagten viele Wahrheiten über Gott, aber ihre Anwendung war falsch. Sie sagten ihre Wahrheiten zur falschen Zeit, zur falschen Person und in der falschen Haltung. Der Mensch kann Gott nicht einfach in sein beschränktes Denkschema pressen. Und das ist auch eine Warnung auch für mich, dass biblische Wahrheiten auch im richtigen Zusammenhang weitergegeben werden müssen. Vor allem, wenn Menschen in Not sind. Da ist im Zweifelsfall manchmal schweigendes Mittragen besser als ein gut gemeinter Ratschlag. Ja, wir sehen an diesen endlosen, sich im Kreis drehenden Diskussionen die Hilflosigkeit des Menschen, Gottes Wege eben zu erklären im Leiden. Die menschlichen Argumente reichen nicht. Es fehlt dem natürlichen Menschen an der göttlichen Weisheit. Und Elihu klagte die Freunde zuletzt an, dass sie keine Antwort fanden, aber Hiob doch verurteilten. Und damit kommen wir zur Sicht von Elihu. Sein Name bedeutet: Mein Gott ist er. Er war jünger als die drei Freunde und er hielt sich deshalb zuerst einmal zurück und hörte nur zu. Elihu ist sicher diejenige Person, die am kontroversesten diskutiert wird. Ich habe da die ganze Spannbreite gefunden. Einige sehen in ihm einen weiteren Schwätzer, der meinte, Bescheid zu wissen und keine Hilfe für Hiob war. Und andere sehen in ihm einen Mittler, der den Boden für das Reden des Herrn vorbereitete. Ich möchte einfach zwei Tatsachen erwähnen. Tatsache 1 ist, dass Elihu im Gegensatz zu den anderen drei Freunden vom Herrn nicht getadelt wurde, dass er etwas Unwahres gesagt hätte. Und Tatsache 2 ist, dass Hiob nach Elihus Rede nicht mehr antwortete, sondern bereit war, Gottes Stimme zu hören. Ich schließe daraus, dass wir deshalb gut Elihu als Wegbereiter für das Reden Gottes sehen können. Und das ist auch heute der Dienst des Ermahners, den Bruder vorzubereiten, auf Gottes Stimme zu hören. Es gibt auch in Elihus Rede einige Dinge, die für mich schwer verständlich waren, aber trotzdem denke ich, dass diese Sichtweise gut ist als Wegbereiter für das Reden Gottes. Er ging auch anders vor als die drei Freunde Hiobs. Er tadelte Hiob nicht wegen seiner Sünde, sondern einzig wegen seiner unpassenden Worte. Er hatte diese selbst gehört, während die Anschuldigungen der anderen Freunde reine Behauptungen waren. Elihu überhob sich auch nicht über Hiob, das sagte er ausdrücklich. Er bezweifelte Hiobs Gerechtigkeit nicht, aber er widerlegte einige der Anklagen Hiobs gegen Gott. Ich möchte uns eine davon lesen. Hiob 33, Vers 8 bis 13. In Vers 6 ist eben der Vers, wo er sagt, dass er gleich ist wie Hiob vor Gott und eben, dass er deshalb Hiob nicht niederdrücken wolle. Und dann sagt er in Vers 8, nun hast du vor meinen Ohren gesagt und ich höre noch den Klang der Worte, rein bin ich, ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock und lauert auf alle meine Wege. Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Warum rechtest du denn mit ihm, da er doch keine seiner Taten zu verantworten hat? Ich denke, Elihu war nicht ein Mittler in dem Sinne, dass er Hiob die Rechtfertigung vor Gott bringen konnte. Er wies vielmehr auf den wahren Mittler hin. Und das ist sehr interessant, auch in Kapitel 33, ab Vers 23. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit verleihen oder wiedergeben. Ja, Elihu sagte, dass der Herr unter anderem durch Leiden rede, um den Menschen zu überführen, von seinem Hochmut abzubringen, um ihn seine Sünde erkennen zu lassen und um ihn auf den wahren Mittler hinzuweisen. Und jeder Mensch braucht einen solchen Mittler, der ihm Gottes Gerechtigkeit verkündet, der das Lösegeld für ihn bezahle und der sich über ihn erbarme und ihm eben Gottes Gerechtigkeit zuspreche. Das war die Argumentation von Elihu und wir wissen heute, dass dies alles ein Hinweis auf den Herrn Jesus ist. Er ist dieser Mittler. Und Elihu sagte, Gott handle mit jedem Menschen zwei- oder dreimal in diesem Sinne, um ihn vor dem Verderben zu retten. Und so sah Elihu Hiobs Leiden als Gottes liebevollen Erziehungsweg, nicht als Gottes harte Strafe. Er riet Hiob, auf Gott zu warten, denn seine Rechtssache liege vor Gott, sagte er. Elihu sagte auch, dass Gottes Tun unser Verstehen übersteigt. Der Mensch kann Gott nicht dafür schuldig sprechen. Und das musste Hiob nach Gottes Reden auch selbst so bekennen. Der Mensch kann Gott nicht in sein Denkschema pressen, wie Gott an Gerechten und Gottlosen zu handeln habe. Letztendlich muss jeder Mensch, auch der Gerechte, der in Hochmut fällt, persönlich Zurechtweisung annehmen und von seiner Sünde umkehren. Das waren die Worte Elihus. Und er war überzeugt, dass der Herr auch den gedemütigten Hiob aus der Bedrängnis führen wird. Interessant ist, womit Elihu endet. Er redete zuletzt über den Gewittersturm, also über Gottes Kraft als Schöpfer im Gewitter. Und der Herr knüpfte nahtlos daran an und antwortete anschließend Hiob genau aus einem solchen Gewittersturm. Und so kommen wir endlich zu Gottes Antwort an Hiob. Und diese ist so anders, als man sie erwarten würde. Vielleicht auch anders, als man sie sich wünschen würde. Ich lese die einleitenden Worte in Hiob 38, Vers 1 bis 3. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Also Hiob wünschte sich von Gott eine Antwort zu erhalten auf das Warum seines Leidens, aber diese bekam er nicht wirklich. Der Herr ging gar nicht groß auf Hiobs Fragen ein. Vielmehr führte er Hiob zu einem richtigen Verständnis über Gottes Weisheit. Er offenbarte Hiob Dinge aus der Schöpfung, von denen Hiob keine Ahnung hatte. Und er stellte Hiob mehr als 40 Fragen, die eben den Urheber der Schöpfung zeigten. Immer wieder fragt er: Kennst du? Oder weißt du? Oder wo warst du als? Es ging um verschiedene Themen: Geologie, Wetterkunde, Meereskunde, Sternenkunde, Tierkunde und so weiter. Der Herr hat alles geschaffen und alles gehört ihm. Und Hiob wusste auf keine einzige dieser Fragen eine Antwort. Und das war eine demütigende Erkenntnis für ihn. Diese Fragen zeigten ihm, wie wenig der Mensch mit seinem Verstand versteht. Sogar die Weisheit und der Verstand sind eine Gabe Gottes, sagte der Herr zu Hiob. Und wenn Hiob selbst über die sichtbaren Dinge die Erkenntnis fehlte, wie viel mehr über die unsichtbaren Dinge? Ja, durfte Hiob den Schöpfer anklagen oder unterweisen? Ich lese dazu die Einleitung in die zweite Rede Gottes, Hiob 40, Vers 7 bis 9. Wieder sagte Hiob, der Herr zu Hiob: Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du unterweise mich. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen, mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Und dann beschrieb der Herr diese beiden riesigen Tiere, den Behemoth und den Leviathan, vermutlich die größten damals lebenden Dinosaurier. Und der Leviathan, interessantes Detail, er galt als der König über alle Stolzen. Er war ein Bild für die Sünde des Stolzes, wird auch als Bild für Satan gebraucht, ich glaube in Jesaja. Und niemand konnte ihn zähmen. Und Gott fragte, wie viel weniger kann der Mensch vor Gott bestehen, wenn schon niemand den Leviathan zähmen kann. Aber alle Fragen, die der Herr Hiob stellte, zeigten Hiob auch noch etwas anderes, nämlich, dass Gott jedes seiner Geschöpfe versorgt. Wie viel mehr wusste er um Hiobs persönliche Situation? Sein Leiden war Gottes weiser Fürsorge eben unterworfen. Und das zeigte Hiob, wie wichtig es war, eben Gott in seinem Leiden zu vertrauen, auch wenn ihm die Gründe für sein Leiden unbekannt blieben. Und diese Erkenntnis ist ein Geheimnis, das wir im Leiden erfahren können. Es braucht oft viel Zeit und oft führt es auch über viele Zweifel. Aber wie gut ist es, wenn wir in diesem Sinne bei Gott zur Ruhe kommen, über all unser Unverständnis. Ich kann es auch persönlich sagen, auch ich hatte wirklich in meiner größten Lebenskrise den besten Zugang zum Buch Hiob. Und auch mir gab, ich verstand Hiob viel besser, als ich es jetzt verstehe, seine Argumentation, seine Gedanken und was vor allem so war, auch mir gab der Blick auf den Schöpfer den Halt, auch wenn ich mein damaliges Leiden nicht verstehen konnte und auch heute noch keine Antwort darauf habe. Ja, und wie reagierte Hiob? Wie veränderte sich Hiobs Sichtweise? Er dachte nicht mehr gleich, nachdem Gott zu ihm geredet hatte. Wir wollen die Antworten Hiobs auf die beiden Reden Gottes lesen. Sie sind beide sehr kurz. Zuerst Hiob 40, Vers 3 bis 5, die Antwort auf die erste Rede. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Und noch ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun. Also Hiob erkannte seine Niedrigkeit und er schwieg vor seinem großen Schöpfer Gott. Und dann auch noch Hiob 42, Vers 1 bis 6, die Antwort auf Gottes zweite Rede. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. In Vers 3 und 4 zur Erklärung, da hat Hiob Gottes Aussagen zitiert und dann beantwortet. Also Hiob anerkannte Gottes Allmacht und sein eigenes Unwissen, auch im Hinblick auf sein persönliches Erleben. Und er sprach sich vor diesem Gott, den er gesehen, das Wort bedeutet wörtlich erfahren, erlebt hatte, er sprach sich schuldig. Genau gesagt steht, er verabscheute sich dafür, für das, was er gesagt hatte. Und er tat Buße. Und seine Schuld bezeichnet er als seine leichtfertigen Worte ohne Erkenntnis. Und diese demütigen Worte sind die letzten überlieferten Worte von Hiob. Und da war Hiob bereits wieder ein gesunder Mann, könnte man meinen. Nein, er war immer noch ein Kranker, ein Verlassener, ein besitzloser Mann. Aber seine Beziehung zu Gott und sein Vertrauen zu seinem Schöpfer waren wiederhergestellt. Und was mich sehr getröstet hat, auch wenn Hiob unbedacht geredet hatte, sprach ihn Gott zuletzt doch gerecht. Der Herr vergaß alle unbedachten Reden und er bekannte, dass Hiob die Wahrheit über ihn geredet habe und sein Knecht sei. Das war es, was zuletzt übrig blieb, nach Hiobs Bekenntnis. Ja, es ist schön zu sehen, dass es zuletzt nur noch um diese Beziehung geht, um Gott und Hiob, nicht um das, was Hiobs Freunde sagten. Hiob klagte auch nicht seine Freunde an, sondern nur sich selber. Und die Beziehung zu Gott wurde wiederhergestellt. Ich erwähne noch, was dann noch passiert. Eliphas, Bildad und Zophar, sie mussten Buße tun über ihre unwahren Worte über Gott. Sie waren schlechte Anwälte Gottes. Und der von ihnen verachtete Hiob, er sollte für sie beten, damit ihnen vergeben werde. Und so erlebten auch sie eine Begnadigung. Hiob tat das. Und erst nach Hiobs Gebet für seine Widersacher stellte der Herr Hiob wieder her. Also der Weg zur Wiederherstellung führte über Sündenerkenntnis, über Buße und über Fürbitte für seine Widersacher. Und dann kommt das Ende, Hiob 42, Vers 12 und 13. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Joch Rinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Sein Ende war herrlicher als sein Anfang. Hiob erhielt alles, mit Ausnahme seiner Frau und seiner Kinder, doppelt zurücksteht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Hiob in der Ewigkeit auch doppelt so viele Kinder haben könnte. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Letztendlich musste alles Leid, das Hiob erlebte, dazu beitragen, dass eben dieses herrliche Ende erreicht wurde. Und wie viel mehr wird unser Ende herrlich sein, herrlicher als unser Anfang, auch wenn es durch Leiden hindurchgeht. Wir haben nicht nur die irdischen, sondern auch die himmlischen Verheißungen, Das hatte Hiob noch nicht. Und so kommen wir zu dieser überraschenden Erkenntnis. Am Ende des Buches haben wir auf die zentrale Frage, warum leiden die Gerechten, immer noch keine eindeutige Antwort, wie wir sie vielleicht gerne hätten. Wir wissen zwar um die Realitäten in der unsichtbaren Welt, wir wissen um den Herrn, der über allem Leiden steht, aber wir haben kein eindeutiges Darum. Hiobs Freunde meinten, Leiden ist eine Strafe für Sünde. Hiob meinte, Gerechte sollten nicht leiden müssen. Satan meinte, Leiden führt zur Verwerfung Gottes. Und all das stimmte nicht. Aber wir haben nur Ansätze einer Antwort. In Hiobs Fall diente das Leiden dazu, dass Gott verherrlicht wurde, indem Hiob eben Gott treu blieb und der Teufel widerlegt wurde. Und Hiobs Leiden diente Hiob als Ruf, seinem Gott zu vertrauen und sich vor ihm zu demütigen, auch ohne alles Leiden erklären zu können. Und Jakobus schreibt einen weiteren Grund, dass das Leiden dazu diente, dass Hiobs standhaftes Ausharren lernte und dass sein Glaube sich bewährte. Und so ist das Leiden eines der Mittel, um den Menschen ans Ziel zu bringen, wie wir in Jakobus 1 eben lesen können. Und trotzdem gibt es Geheimnisse des Leidens, die wir erst verstehen werden, wenn wir bei unserem Herrn sind. Ich möchte dazu aus Jesaja eine Passage lesen, Jesaja 55, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, es gibt kein Schema des Leidens. Manchmal ist es eine Prüfung, manchmal ein Offenbarwerden unserer Herzen. Manchmal eine Vorbereitung auf etwas, manchmal eine Erziehung, manchmal wegen der eigenen Sünde oder wegen der Sünde anderer, manchmal einfach, damit wir Gottes Hilfe erfahren. Manchmal bewahrt uns das Leiden vor Stolz, manchmal kommt es wegen einer Anklage Satans, manchmal zur Verherrlichung Gottes und manchmal aus ganz anderen Gründen. Und ich glaube, wir dürfen Gott befragen über Leiden, die wir persönlich erleben. Aber nicht in jedem Fall erhalten wir eine Antwort auf das Warum. Aber genauso beglückend kann es sein, wenn eben unser liebender Gott uns über unseren Fragen zur Ruhe kommen lässt. Ja, ich habe mich auch wieder gefragt, wo sehen wir Christus im Buch Hiob? Wir sehen Christus vor allem in Hiobs Hoffnung auf seinen Erlöser zum Beispiel, der ihn zuletzt auferstehen lässt. Wir haben das gelesen. Er wusste noch kaum etwas über ihn, aber er hoffte bereits auf diesen Erlöser. Dann hoffte Hiob auch auf einen Bürgen und einen Zeugen, was auch mit Fürsprecher oder Anwalt übersetzt werden könnte. Hiob 16, Vers 19 bis 21 drückt diese Hoffnung aus. Hiob 16 ab Vers 19. Aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürge in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich. Aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott, dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten. Ja, Hiob hoffte auf einen Fürsprecher, der ihm Recht verschaffe. Und auch das ist Christus für die Gläubigen. Ebenfalls hoffte Hiob auf einen Mittler. Wir haben dazu auch Elihus Worte gelesen. Er sprach vom Mittler, der Hiob die Gerechtigkeit Gottes offenbaren würde und der zugleich eine Sühnung gefunden hat. Und auch das ist der Herr Jesus für die Gläubigen. Und wir wissen heute, Hiobs Hoffnung hat sich in Christus erfüllt. Er ist der Mittler und der Fürsprecher und der Erlöser der Gläubigen. All das ist er für die Seinen. Er identifiziert sich auch mit dem Leiden der Gläubigen. Er hat Mitleid mit ihren Schwachheiten und er kann ihnen helfen in ihrer Schwachheit. Dann finden wir auch Typologien auf Christus hin. So ist Hiob ein unschuldig leidender Knecht Gottes, wie es eben der Herr Jesus auch war. Er hielt am Leiden an Gott fest, wie es der Herr Jesus auch tat. Und er erlebte Verachtung und Spott. Wenn wir schon in Hiob 16 sind, da können wir noch den Vers 10 lesen. Das ist ja das, was der Herr Jesus erlebt hat. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt. Unter Hohnreden schlagen sie mich ins Gesicht. Sie rotten sich gegen mich zusammen. Ja, Hiob ging diesen Weg des Herrn Jesus von der Erniedrigung zur Erhöhung. Und zuletzt war Hiob ein Fürsprecher für seine Freunde im Gebet. Auch da ist er eine Parallele zum Herrn Jesus. Aber wie gesagt, gibt es eben auch gewichtige Unterschiede. Christus litt stellvertretend für andere und er versündigte sich mit keinem Wort im Leiden. Und das traf auf Hiob beides natürlich nicht zu. Und dann gibt es auch Ausleger, die in Elihu ein Bild auf Christus sehen, in seiner Mittlerrolle. Elihu sprach ja im Namen Gottes, er bereitete den Weg, dass Hiob dem Herrn begegnen konnte. Ja, wir wollen zum Schluss ganz kurz noch über einige Anwendungen nachdenken. Wir dürfen von Hiobs Vorbild lernen. Er war ein untadeliger Mann. Er mied das Böse, er fürchtete Gott. Er hatte ein reines Gewissen, das ihn über keinen seiner Tage strafte. Und als Mann beeindruckt mich auch sein Bund mit den Augen, keine fremde Frau anzuschauen. Ganz wichtige Eigenschaften. Und wir dürfen von Hiob lernen, auch von seinem Ende, von seiner Bußbereitschaft und seinem Erbarmen mit seinen Widersachern, die ihn so hart angeklagt hatten. In all dem ist Hiob uns ein Vorbild. Es ist auch gut, wenn wir über das Thema des Leidens nachdenken. Es ist eine Realität im Leben eines Kindes Gottes. Das wissen wir im Gegensatz zu Hiob sehr gut, wenn wir das Neue Testament lesen. Hiob lehrt uns, den richtigen Blick auf das Leiden zu haben. Wir dürfen Fragen stellen. Es darf uns auch mal schwer sein. Aber wir dürfen auch das Ziel im Auge behalten. Wir dürfen festhalten an unserem Herrn Jesus und an seinem Vertrauen auf ihn in allem Leiden des Lebens. Er ist der Schöpfer. Es ist alles in seiner Hand. Gemäß Jakobusbrief bewirkt das Leiden Ausharren und es macht uns vollkommen. Das Ausharren im Leiden hat einen herrlichen Lohn in der Ewigkeit. Und wir dürfen auch den Trost und die Ermutigung mitnehmen, die Zusage des Herrn Jesus, dass unser Herr voll Mitleid und Erbarmen ist. Es ist ein Trost, dass unser Herr unser Leid und unsere Not sieht, dass er Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, aber auch, dass er unser Fürsprecher ist. Und dann dürfen wir uns auch noch eine Frage stellen, wie wir umgehen mit Geschwistern, die in leidvollen Situationen sind. Wissen wir alles besser? Oder erschlagen wir andere mit unserem menschlichen Urteil? Oder tragen wir einfach schweigend und fürbittend mit? Hiob sagte, dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Ja, sind wir solche, die dieses Mitleid kennen, die andere, ja, tragen mit diesem Mitgefühl, mit diesem Mittragen. Sind wir solche, die andere liebevoll auch vorbereiten auf das Reden unseres gnädigen Herrn, so wie es Elihu gemacht hat. Und so möchte ich zum Schluss noch mit uns lesen. Der Vers stand auch unter dem Lied, das wir zu Beginn gesungen haben. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, wir wollen noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das Buch Hiob, das wir haben mit dem Blick auf das Thema, wo uns immer wieder in unserem Leben auch beschäftigt, das Thema vom Leiden. Gerade auch, ja, wenn wir es nicht erklären können, sehen das auch im Leben vom Hiob, der nicht hat können erklären, warum er gelitten hat, wo das nicht in Übereinstimmung gebracht hat mit seiner Gerechtigkeit. Danke einfach, dass du uns auch belehrst, auch gerade über das Thema, und hilf uns, dass wir auch lernen davon, dass wir ja auch lernen, dir zu vertrauen, gerade auch in den Schwierigkeiten von unserem Leben. Hilf, dass wir lernen, ja, dir, ja, uns dir auch auszuliefern, dass wir lernen, auch standhaft zu sein, wenn wir in solche Situationen kommen, wie es ein Hiob erlebt hat. Ja, ich möchte dir danken, dass wir dir auch unser Leben dürfen anbefehlen, dass wir dich dürfen bitten um deine Führung für unser Leben, dass wir dich ehren mit unserem Leben, dass wir so handeln wie der Hiob, dass wir unsere Tage so beenden können, dass wir am Schluss sagen können, dass sie uns nicht, unser Gewissen nicht ja, belastet. Und so wollen wir dich auch bitten, um dein baldige Wiederkommen, und dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Amen.